Es ist ganz klar, dass die Regierung noch wichtige Aufklärungsarbeit leisten muss. Über den Brutpreis wird heute in Simbabwe heftig und kontrovers diskutiert. Der Brutpreis heisst Lobola. Mit Lobola verbunden ist das traditionelle und komplexe Heiratszeremoniell. Früher sind Heiraten von der Familie arrangiert worden. Der Bräutigam hat nicht selber um die Hand der Braut angehalten, sondern ein Vermittler von ihm, meistens ein Verwandter vom Bräutigam, ist eingeschaltet worden. Der hat dann mit den Eltern von der Braut Lobola, die vom Bräutigam an die Eltern von der Braut zahlen war, auszuhandeln gehabt. Wenn sie über die Höhe von der Lobola Einigkeit erzielt haben, war die Heirat praktisch perfekt gewesen. Die Lobola war früher vor allem ein symbolisches Zeichen dafür, dass Beziehungen zwischen der Familie und den Neuvermählten geknüpft worden sind. Es war auch ein Dank an die Mutter der Braut für die geleistete Erziehung der Braut. Die Mutter hat dafür ein spezielles Geschenk, eine Kuh, bekommen. Es war aber auch eine symbolische Ablösesumme dafür, dass die Braut von jetzt ab von ihrer Familie zur Familie des Mannes übergewechselt ist. Heute wird vor allem eine Verkommerzialisierung der Lobola beklagt. Je besser die Ausbildung einer Frau ist, desto höher ist die Lobola, desto grösser aber auch die Gefahr, dass sich der Mann die Frau wie eine Ware kauft. Viele, vor allem städtische Frauen, empfinden die Lobola heute als entwürdigend. Genauso viel sind aber für die Beibehaltung der Lobola. Sie sagen, die Lobola bringe ihnen Sicherheit und sei eine Garantie, dass der Mann sie sorgfältig wird behandeln. Alle Frauen sind aber übereinstimmend gegen einen hohen Lobola-Preis. Die Regierung hat sich bisher in die öffentliche Auseinandersetzung pro und contra Lobola nicht eingemischt. Sie hat die Praxis von der hohen Lobola verurteilt und hat für eine Mäßigung plädiert. Sie hat aber ganz klar gesagt, dass sie die Lobola nicht verbieten will. Sie hat verlauten lassen, sie verfolge die Weiterentwicklung der Lobola und würde allenfalls eine gesetzliche Beschränkung der Höhe der Lobola einführen. Die Ministerin für Frauenfragen, Teurei Europa, hat allerdings einen ganz klaren Standpunkt zur Lobola. Sie möchte sie am liebsten heute schon verbieten, ist aber bis jetzt noch nicht durchgekommen. Die Lobola spielt nach wie vor bei den Heiraten eine wichtige Rolle, nicht nur auf dem Land, sondern auch in der Stadt. Die Lobola kann zwar beim Gericht nicht eingeklagt werden, trotzdem aber haben die Eltern selber eine grosse Macht, die Zahlung der Lobola oft auch gegen den Willen von ihrer Tochter durchzusetzen. Dazu möchte ich zwei Beispiele bringen. Sascha und Esther leben auf einer Bauerngenossenschaft auf dem Land. Beide sind etwa 30 Jahre alt und seit Jahren verheiratet. Der Sascha ist arm, er hat die Lobola von Esther noch nicht gezahlt, sondern nur den Eltern versprochen, dass er zahlen will, sobald er kann. Die Eltern von Esther sind damit einverstanden. Zum grossen Unglück von Sascha und Esther haben sie lange keine Kinder gehabt. Endlich ist Esther schwanger geworden und hat einen Sohn geboren. Sascha und Esther sind natürlich überglücklich gewesen. Einen Monat nach der Geburt vom Kind haben die Eltern von Esther der Sascha einfach unter Druck gesetzt, er soll jetzt endlich die Lobola zahlen. Der Sascha hat nicht können, sie haben einfach kein Geld gehabt. Da haben die Eltern der Esther befohlen, zusammen mit ihrem Kind zu ihnen zurückzukommen. Zu unserer grossen Verblüffung ist dann Esther tatsächlich zurückgekehrt. Sascha geht sie an den Wochenende besuchen. Als Grund hat Esther uns angegeben, dass sie zu ihren Eltern zurückgekehrt sei, weil sie Angst hatte, dass sie dann von ihren Eltern verstoßen würde. Und im Fall, dass ihrem Mann etwas passieren würde, hat sie dann niemanden mehr gehabt, wo sie hingehen konnte. Das andere Beispiel handelt von der Ruwa. Die Ruwa ist die Tochter eines Schulrektor auf dem Land. Sie selber ist Buchhalterin und wohnt in der Stadt. Sie hat zusammen mit ihrer Schwester eine eigene Wohnung, eine gute Arbeit und einen guten Lohn. Sie hat sich verliebt, ihr künftiger Mann ist Ingenieur. Auch bei ihnen aber fungiert ein Verwandter von ihrem zukünftigen Mann als Vermittler zwischen der Familie vom Brutpaar. Während 2 Tagen sind die Mitglieder der beiden Familien zusammen bei den Eltern der Ruva gesessen, haben ein Rind geschlachtet und über die Höhe der Lobola diskutiert. Schlussendlich hat man sich geeinigt. Der Bräutigam hat an die Eltern der Ruva 1'500 Zimbabwe-Dollar und 8 Stück Vieh zu zahlen. Der Preis ist recht hoch. Noch letztes Jahr habe ich in Harare gehört, dass 1'000 Zimbabwe-Dollar als Lobola verrückt seien. Eine Einschätzung von der Lobola von uns her gesehen ist schwierig. Die Lobola ist nicht nur in Zimbabwe bekannt, sondern auch in weiten Teilen von Afrika. Mir ist an sich die Lobola unsympathisch. Ich habe das Gefühl, dass sich der Kauf von der Frau wie eine Ware zu fest durchdrückt. Andererseits habe ich aber den Eindruck, dass in Afrika dort, trotz der Diskriminierung die Mädchen auf dem Land eine relativ gesicherte und anerkannte Stellung haben. Ich meine, das ist nicht zuletzt dank der Lobola. Die Lobola als Entschädigung an die Familie von der Brut für den Verlust von einer Arbeitskraft. Wir sehen nämlich, dass Mädchen in Ländern ohne Lobola, zum Beispiel in China oder Indien, auf dem Land ein schwieriges Leben haben. Ein Mädchen zu haben, ist für diese Familie dort eine Katastrophe, ein Verlust. Das Mädchen zieht bei der Heirat weg, ohne Entschädigung oder sogar noch versehen mit einer Mitgift wie in Indien.
Yeah.
Familien in Zimbabwe sind kinderreich. 8 oder 10 Personenhaushalte sind die Regeln. Je mehr Kinder eine Frau hat, desto grösser ist ihre gesellschaftliche Anerkennung und Achtung. Kinderlosigkeit ist für eine Frau ein grosses Problem. Sie feiert oft dazu, dass sich der Mann mit dem Einverständnis von der ersten Frau eine zweite Frau nimmt. Viele Kinder haben bedeutet Hilfe bei der Feldarbeit und ein sicheres und ruhiges Alter. Während der Kolonialzeit war eine zahlreiche Kinderschar auch Ausdruck vom Kampf der Leute gegen das verhasste Siedlerregime. Denn das Siedlerregime hat Verhütungsmittel und kleine Familien propagiert. Zimbabwe hat heute mit 3,1% das dritthöchste Bevölkerungswachstum der Welt. Bei konstanter Bevölkerungszunahme würde das eine Verdoppelung der Bevölkerung in 16 Jahren bedeuten. Heute ist ein Großteil der Bevölkerung unter 20 Jahre alt. Die Kindersterblichkeit ist allerdings recht hoch. Vor dem ersten Altersjahr sterben auf 1000 Geburten 100 bis 120 Kinder. Häufigste Todesursache dabei sind Fehl- oder Unterernährung. Früher, im traditionellen Familienverband, ist die sexuelle Aufklärung und Vermittlung von Verhütungsmethoden durch die Verwandtschaft erfolgt. Via Tante für die Mädchen und via der Grossvater für die Buben. Für die Eltern war das Thema tabu und ist es weiterhin. Mit der Auflösung des Familiensystems ist diese Aufklärungsquelle verloren gegangen. Mit der Propagierung von Verhütungsmitteln war die Regierung bis heute noch sehr zurückhaltend. Doch im Hinblick auf das grosse Bevölkerungswachstum hat sie sich für dieses Jahr entschlossen, eine grössere Kampagne zu planen mit Broschüren und Filmvorführungen. Im Vordergrund dieser Kampagne sollte vor allem die Gesundheit von Mutter und Kind stehen, die Ausbildung für alle Kinder und Nahrung für alle. In erster Linie sollen vor allem die Männer angesprochen werden. Bei den Männern soll die Einsicht in die Notwendigkeit von Verhütungsmassnahmen geweckt werden. Denn bis jetzt kommt von Seiten der Männer eine starke Opposition gegen jede Art von Verhütung. Sie sind misstrauisch und befürchten eine zunehmende Untreue von ihren Frauen. Heute wird darum Verhütung nur von wenigen Frauen praktiziert. Ein Beispiel dazu. Wir waren an einer sogenannten Babyklinik 1982 auf dem Land. Da waren 160 Frauen anwesend mit 4-mal so vielen Kindern. Von diesen 160 Frauen haben sich allerdings nur 4 angemeldet für eine Beratung von Verhütungsmitteln. Ihnen ist dann 2 Pack Pillen abgegeben worden für 20 Gents. Mir ist nicht klar, welche andere Verhütungsmittel heute von der Regierung noch dazu propagiert werden. Wird es bei der Pille bleiben oder lassen sie sich noch etwas anderes einfallen? Neuestens ist sogar wieder die umstrittene und früher verbotene 3-Monats-Spritze Depo Provera zugelassen worden. Allerdings nur für Frauen über 35 Jahre oder mit 5 Kindern. Begründung für die Wiederzulassung von der Depo Provera war, es würde nun genügend ausgebildetes Personal geben, das die Spritze richtig handhaben kann. Fehlende Aufklärung und kein Zugang zu Verhütungsmitteln verbunden mit grösseren sexuellen Freiheiten nach der Unabhängigkeit haben zu einer starken Zunahme der Abtreibungen geführt. Die sind in Zimbabwe an sich verboten und nur bei der sogenannten medizinischen Indikation, bei einer Lebensgefahr für Mutter oder Kind erlaubt. Viele Abtreibungen erfolgen darum illegal mit Hilfe von Engelmacherinnen und den damit verbundenen Gefahren für die Schwangeren. Das grösste Spital von Bulawayo, das Mpila Hospital, hat gemeldet, dass die Hälfte von ihren normalen Eintritt Folgesäge von Abort, und zwar von künstlichen oder normalen. Zugenommen auch das Aussetzen von Babys. Die Strafen dafür sind sehr hart, bis zu 10 Jahren Gefängnis, selbstverständlich nur für die Frauen.
Zimbabwe. Andia kanga ya tambarara, inga isa muspende kokoko. Joku kanga nwaba ya kafa, ika fumura zvinoera. Mwenye nika edu ya Zimbabwe.
Nika edu ya Zimbabwe.
Baba, nika edu ya Zimbabwe.
Nika edu ya Zimbabwe.
Andia kanga ya tambarara, inga isa muspende kokoko. Joku kanga nwaba ya kafa, ika fumura zvinoera. Nika edu ya Zimbabwe.
Nika edu ya Zimbabwe.
Baba, nika edu ya Zimbabwe. Atikanga nwevarere mumasango, pasina makuva, vakafira nhaka yavo, vakafira nyika yavo, nyika yavo yeZimbabwe.
Nyika yavo yeZimbabwe.
Baba, nyika yavo yeZimbabwe.
Nyika yavo yeZimbabwe.
Atikanga nwevarere mumasango, pasina makuva, vakafira nhaka yavo, vakafira nyika yavo, nyika yavo yeZimbabwe.
Nyika yavo yeZimbabwe.
Baba, nyika yavo yeZimbabwe.
Nyika yavo yeZimbabwe.
Tinotenda midzimu yedu nebasa ramakaita ezvo nhasi tinopururudza kupembera tichifara nyika yedu yeZimbabwe.
Nyika yedu yeZimbabwe.
Baba, nyika yedu yeZimbabwe.
Nyika yedu yeZimbabwe.
Tinotenda midzimu yedu nebasa ramakaita ezvo nhasi tinopururudza kupembera tichifara nyika yedu yeZimbabwe.
Baba,
nyika yedu yeZimbabwe.
Nyika yedu yeZimbabwe.
Atikanga nwevarere mumasango, pasina makuva, vakafira nhaka yavo, vakafira nyika yavo, nyika yavo yeZimbabwe.
Für mich war die faszinierendste Entdeckung in Zimbabwe die von der Frauensolidarität. Die Frauensolidarität, die gelebt wird und nicht einfach nur ein Schlagwort ist. Es war für mich außergewöhnlich, wie die Frauen in Zimbabwe zusammenarbeiten. Überall auf dem Land mit einer Selbstverständlichkeit, die uns fremd ist. Sie helfen sich gegenseitig aus, wo sie können, beim Kinderhüten, bei der Feldarbeit. Die Zusammenarbeit geht aber noch weiter. Sie haben nach der Unabhängigkeit auch gemeinsame Projekte gestartet, wo sie zusammen miteinander Geld verdienen dienen. Das System von der gegenseitigen Selbsthilfe ist an sich alt in Zimbabwe. Es basiert auf einer langjährigen Tradition, die tief verankert ist in der zimbabwischen alten Kultur. Die Regierung hat nach der Unabhängigkeit verstanden, auf die Tradition von der Selbsthilfe zurückzugreifen und die Frauen zu ermuntern, sich zusammenzuschliessen und selber zu organisieren, um ihre Rechte besser wahrnehmen zu können. Dabei ist es allerdings geblieben bei diesem verbalen Aufruf und bei dieser verbalen Unterstützung. Aber dieser Aufruf von der Regierung hat immerhin gelangt, um als Initialzündung zu wirken dafür, dass überall auf dem Land Frauenclubs wie Pilze aus dem Boden geschossen sind. Bei meiner Reise 1981 in Zimbabwe habe ich ein paar von diesen Frauenclubs kennengelernt und konnte an ihren Sitzungen teilnehmen. An die Sitzungen von diesen Frauenclubs kommen Frauen von weit her oft in Fußmarsch von 2 Stunden. Die Sitzungen finden in der Regel an einem Nachmittag pro Woche statt, oft in Räumen von einer Schule. Am Anfang sind die Frauenclubs nicht mehr als Frauenkränzli, wie man bei uns abwertend würde sagen. Es ist gestrickt worden, die Frauen haben über Babypflege und gute Nahrung geredet, über einen gemeinsamen Einkauf von Wolle und über die Richtung des Savings Club. So ein Savings Club, ein Sparclub, war für mich eine faszinierende Einrichtung. Der Frauenclub hat als Frauenclub ein Sparheft eröffnet und alle Frauen haben zusammen gespart. Eine einzelne Frau hat zum Beispiel pro Woche an die Kassiererin vom Frauenclub 20 Cent übergeben oder einen Dollar. Und die hat dann den Betrag im persönlichen Sparheft von jeder einzelnen Frau gewissenhaft notiert. Damit haben viele Frauen zum ersten Mal die Möglichkeit gehabt, überhaupt ein bisschen Geld für sich alleine auf die Seite zu legen und können zu sparen, ohne dass sie da etwas am Mann haben müssen abgeben. Das Ziel dieser Frauenclubs war dann, mit dem ersparten Geld zusammen etwas anzuschaffen. Schon damals, 1981, haben wir die Frauen einen starken Eindruck hinterlassen. Bei ihren Begrüßungsansprüchen, die sie von uns hatten, sind sie allmählich aufgestanden. Sie haben in ausdrucksstarken Gesten geredet und sehr selbstbewusst mit weit ausholenden Armgebärden. Dabei sind sie fröhlich und locker gewesen, haben getanzt und gesungen für uns. Es ist ein kleines, ausgelassenes Fest geworden. Bei meiner nächsten Reise, ein Jahr später, hat sich dann der Charakter dieser Frauenclubs recht geändert. Viele von diesen ehemaligen Frauenkränzli sind richtige Produktionsgemeinschaften geworden. Sie haben ihr Geld zusammengelegt, um beispielsweise Stacheldraht zu kaufen oder Saatgut. Und sie haben zusammen einen schön umhackten Gemüsegarten angelegt. Der Hag ist wichtig für die herumstreunenden Geissen, die alles weggefressen hatten. Den Garten haben sie jetzt zusammen gepflegt, haben ihn zusammen gejettet und bewässert. Andere Frauenclubs haben beispielsweise reihum die Felder von jeder Frau gepflegt, beispielsweise 2 Acres, und sie haben einander geholfen ernten. Andere Frauenclubs haben Bachsteine für die Schule hergestellt in einem sehr aufwendigen Verfahren. Eine Gruppe von Frauen hat Dreck abgestochen, eine andere Gruppe hat Dreck, Sand und Wasser miteinander vermischt. Sand und Wasser haben oft von weit her gebracht werden. Wieder eine andere Gruppe hat den Pflutter in eine Form gepresst und andere Frauen haben die Formen zum Drachen ausgelegt. Es hat Frauengruppen gegeben, die Schuluniformen hergestellt haben, die Schweinezucht aufgebaut haben oder eine Hühnerzucht und gleichzeitig das Gebäude für die Tiere selber gebaut haben. Sie haben Wasserleitungen gemeinsam gebaut von weit entfernten Quellen oder Lagerhäusern. Viele von diesen Gruppen haben mit der Zeit angefangen zu diskutieren, dass sie etwas für ihre Bildung tun wollen. Die meisten sind dann früher oder später zum Rektor gegangen von der nächstgelegenen Schule und haben den Rektor oft gefordert, Alphabetisierungskurs zu organisieren für sie. Jetzt dienen viele von diesen Frauen in der arbeitsfreien Zeit, das ist zwischen Mai und September, die Schulbank drucken und lernen lesen und schreiben. Auf meiner Reise das letzte Jahr haben mich 2 so Frauengruppen vor allem stark beeindruckt. Ich möchte die hier schnell vorstellen. Eine Gruppe war die Mreva Msika Restaurant Genossenschaft beim Markt in Mureva. 16 Frauen, alles Kleinbäuerinnen, haben 1983 die Restaurantgenossenschaft gegründet. Jede von diesen Frauen hat einen Betrag von $11 in die Genossenschaftskasse gelegt. Damit sind die nötigsten Anschaffungen gemacht worden. Seit Januar 1985 bewirtschaften jetzt die Frauen ein Restaurant in einem neuen Gebäude am Markt. Es ist ein Restaurant mit einer grossen Küche, einem grossen Holzherd und einem gemütlichen Restaurantteil. Die Frauen arbeiten abwechslungsweise in 4er-Gruppen. Serviert wird in diesem Restaurant Sazza, das ist der traditionelle Maisbrei, Fleisch, Gemüse, Coca, Tee und harte Eier. Ein Menü, das aus Sazza, Fleisch und Gemüse besteht, kostet 60 Cents, das sind heute 80 Rappen. Die Einnahmen von dieser Restaurantgenossenschaft schwanken pro Tag zwischen 95 und 115 Dollar, die Ausgaben zwischen 21 und 85 Dollar. Dank dieser Genossenschaft können jetzt die Frauen wenigstens über ein bisschen Bargeld verfügen. Das nächste Beispiel ist die Sungai Nai Genossenschaft in Mreva. Die Genossenschaft besteht aus 10 Frauen, alles sind ehemalige Guerillakämpferinnen. Mit diesen 10 Frauen leben 6 Kinder. Die Männer leben nicht mit ihnen zusammen. Die Frauen haben ihr Demobilisierungsgeld zusammengelegt und sich ein schönes Werkstattgebäude gebaut. Für das Wohngebäude hat das Geld nicht mehr gelangt. Sie wohnen darum jetzt in grossen Zelten neben der Werkstatt. Sie haben sich 5 Nähmaschinen kaufen und machen nun auf Bestellung Schuluniformen. Jede von diesen Frauen hatte eine einjährige Ausbildung in einem Nähzentrum in Goromonzi. Die Geschäfte laufen nicht schlecht, haben sie uns gesagt. Sie zahlen sich 5 Dollar Sackgeld aus pro Monat, für Kost und Logis kommt die Genossenschaft auf und der Rest des Geldes wird für den Bau eines Wohnhauses zusammengespart. Ich möchte jetzt noch so etwas machen wie eine Einschätzung von dem, was ich vorher gesagt habe über die Frauen in Zimbabwe. Die Frauen in Zimbabwe, vor allem die auf dem Land, arbeiten hart und schwer. Ich hoffe, das ist rausgekommen in diesem Beitrag. Trotz dem widersprüchlichen Verhalten und dem Einbundensein in eine Gesellschaft, die die Frau noch vor 6 Jahren als unmündig angeschaut hat, dienen sie mir heute einen starken und selbstbewussten Eindruck machen. Sie sind stolz auf ihre Unabhängigkeit und voll Überzeugung, dass ihnen die Zukunft nur Besseres bringen wird. Eine feministische Frauenbewegung in unserem Sinn existiert nicht. Es gibt zwar Dachverbände von den verschiedenen Gruppierungen und sonstige Zusammenschlüsse von Frauenclubs. Doch die befassen sich vor allem mit kulturellen Aspekten der Arbeit der Frauenclubs. Sie fördern Tanz, Gesang, Gedicht und Theater. Eine weitergehende politische Stossrichtung habe ich wenigstens noch nicht ausmachen oder allenfalls ganz ansatzweise. Die einzelnen Gruppen auf dem Land bemühen sich ganz klar um eine konkrete Verbesserung von ihrer Lebenssituation, von ihrer ökonomischen Situation. Sie sind auch damit voll ausgelastet und haben gegenwärtig auch gar keine Kräfte, um noch irgendetwas anderes daneben zu machen. Ich glaube, dass in Zukunft der Ausbildung der Frauen eine zentrale Bedeutung zukommt. Wird es möglich sein, dass Kleinbäuerinnen heute nicht nur lesen und schreiben lernen, sondern sich auch noch weiter ausbilden können, beispielsweise in den verschiedenen Landbebauungsmethoden? Oder werden diese Kurse in Zukunft vor allem von den wenigen Männern besucht werden, die heute noch auf dem Land verblieben sind oder die vielleicht wieder zurückkommen aufs Land? Wie wird sich die Schulbildung der Mädchen entwickeln? Praktisch alle Kinder, Buben und Mädchen, gehen heute in die Primarschule. Aber was ist mit der Sekundarschule? Denn die ist vorläufig wenigstens nicht mehr gratis, sondern die kostet etwas. Was ist mit der weiteren Ausbildung nachher? Bei einem Ausbildungsangebot, das ohne Weg sehr klein ist, machen hier nicht die Frauen wieder Zweite? Die Regierung hat sich zwar klar für die Gleichberechtigung der Frauen ausgesprochen. Erste Schritte in die Richtung sind mit einer Reihe von gesetzlichen Änderungen, die absolut nötig waren, sind gemacht worden. Die Regierung hat im Weiteren die Frauen ermuntert und ermuntert sie immer noch, sich zusammenzuschliessen, sich selber zu helfen und zu organisieren. Das ist an sich eine erstaunliche Haltung. Mir in der Schweiz ist nicht bekannt, dass wir Frauen von Regierungsseite ermuntert werden, uns zusammenzuschliessen, für uns selber zu schauen. In Zimbabwe bleibt es allerdings bis auf Weiteres noch bei dieser verbalen Unterstützung von der Regierung. Doch mir dunkt es, solange die Regierung die Basisbewegung der Frauen nicht abblockt, sondern im Gegenteil, wenigstens verbal ermuntert, solange gebe ich den Frauen in Zimbabwe eine gute Chance, dass sich ihre Stellung nicht verschlechtert, sondern nur verbessern tut. Zusammengestellt haben die Sendung Gertrud und Hans-Ueli vom Afrika-Komitee an der Technik in Streit.